Ich habe eine Frage an euch da draußen. Bitte jetzt mal ganz ehrlich antworten. Was passiert bei euch zu Hause mit eurem Hund bei genau diesem Geräusch? Ist euer Hund jetzt gerade ganz aufgeregt aufgesprungen? Will er wissen, wer da geklingelt hat? Bellt er vielleicht oder will er jetzt zum Beispiel sein Revier verteidigen, weil da jemand plötzlich in seinen Bereich eindringt? Dann sind wir genau im Thema. Wir sprechen heute darüber, wie Hunde auf den Postboten reagieren. Oft mit Freude, leider aber nicht immer positiv. Auch heute ist Flo mit Carlos und mit seinem noch recht frischen Neuzugang Dobermann Pablo dabei. Und Kuba ist heute auch am Start, der liegt ja auch neben mir rum. Hallöchen Flo.
Hallo.
Flo, was ist bei dir zu Hause los, wenn der Postbote klingelt?
Egal wer klingelt, Carlos ist immer sofort am Start, muss ich sagen. Der freut sich über jeden, weil der denkt, egal wer schellt, ist natürlich für ihn. Ne?
Es ist ja klar, ja. Ist ja klar, ja.
Pablo mittlerweile hat er auch schon verstanden, wenn ein Auto fährt und wenn es schellt, dass da, also das Geräusch, ich meine, da merken die sich super schnell, da prägen die super schnell ein. Der ist aber der ruhige Part, der steht dann einfach nur an der Tür und wackelt mit dem Schwänzchen. Ich habe ja zum Glück vom Wohnzimmer getrennt zum Flur, also zur Haustür nochmal so eine Tür drin, also eine Trennung, da kann ich die halt immer im Wohnzimmer lassen und bin dann in so einem kleinen Flur. Mhm. Heißt also, die haben da keinen direkten Kontakt an der Tür, da muss keine Angst haben, dass da irgendein Hund rausgeschossen kommt. Ich mache da immer zu und ja, nehme das Paket da ganz in Ruhe an, sodass da auch kein Stress entstehen kann, weil Carlos wird sofort draufrennen und sich freuen, weil der freut sich halt über alles und jeden. Wie sieht's bei dir aus, Kuba? Der kennt ja wahrscheinlich auch noch keinen Postboten, oder?
Nee, definitiv nicht. Ja, was soll ich sagen, da kann ich jetzt mal ein bisschen raus. Der ist tiefenentspannt. Ja. Also es kann auch passieren, dass der einfach gar nicht aus seinem Körbchen aufsteht. Ja. Auch wenn jemand reinkommt, nicht. Ne? Also klar, begrüßt er den dann irgendwann, aber das ist völlig okay. Und man muss dazu sagen, ich habe gar keine Klingel zu Hause. Ich wohne ein bisschen auf dem Land. Ja, so weit haben wir noch nicht. Mhm. Ne? Aber die typische Situation, Postbote, habe ich jetzt bei mir zu Hause nicht. Aber ich würde mal behaupten, wenn das so wäre, bleibt der Kuba schon ziemlich entspannt. Interessiert ihn gar nicht so sehr.
Ist auch ein völlig entspannter Hund, kann ich ja nur bestätigen. Auch hier liegt er in seinem Körbchen, da kann ein anderer Hund vor den rumtanzen und er macht einfach nichts. Ist echt beeindruckend, muss man sagen. Vor allem, wie lange ist er jetzt bei dir?
2 Jahre.
2 Jahre. Die Zeit vergeht auch, ne? Aber ja. hast du gut hinbekommen, hast du wahrscheinlich einen guten Trainer, wa?
Ja. richtig. Danke, Flo. Also nicht jeder Hund ist dem Post- oder Paketboten wohlgesonnen. Wir sprechen gleich mit einer Briefzustellerin, einem Hundetrainer, der speziell Postboten schult. Und wir fragen noch bei der Deutschen Post direkt nach, was jeder Hundehalter tun kann, um den Postboten den Job möglichst einfach zu machen. Hund und Postbote, eine Hassliebe. Erstmal Hut ab vor dem Job der Brief- und Paketzusteller. Wenn ich überlege, wie viele Pakete jeden Tag bei mir ankommen, die machen echt einen Mega-Job, muss man sagen. Flo, Pablo kommt aus dem Tierschutz, der kannte wahrscheinlich keine Postboten, bevor er bei dir eingezogen ist. Hast du speziell mit ihm trainiert, wie er sich verhalten soll, wenn es klingelt?
Nee, noch gar nicht. Also ich meine, er ist jetzt, ich glaube, die 9. Woche bei mir. Für mich ging es erstmal darum, den Jungen überhaupt aufzubauen, aufzupäppeln. Ich meine, du hast ihn ja gesehen, wie er vorher aussah. Dass er allgemein erstmal ankommt, dass er die Routinen kennenlernt und spezielles Training haben wir wirklich nur Ruhetraining gemacht bisher. Also wirklich das Wichtigste zu Hause, Ruhe reinzubekommen, selbstständig zur Ruhe kommen, vor allem nicht, dass ich ihn da immer ständig begrenzen muss und auf eine Decke schicken muss, sondern dass er einfach selbstständig, auch wenn Besuch da ist, auch wenn es mal klingelt, auch wenn es ein bisschen unruhig ist, dass er einfach selbstständig lernt, zur Ruhe zu kommen. Und jetzt so langsam können wir auch mal ins Training starten. Ich meine, du weißt es selber, wenn ein Hund aus einer schlechten Haltung kommt, sofort zu überfordern mit allen Sachen, allen möglichen. Ich meine, man hat immer die Erwartung, ich habe auch so irgendwie so in mir drin, möchte natürlich auch den am liebsten jetzt schon freilaufen lassen, bei Fuß und alles Mögliche. Aber das wären halt völlig, völlig falsche Erwartungen von mir und wär ihm auch nicht gerecht. Deshalb fängt jetzt erstmal so unser Haupttraining an und da ist das Fokus definitiv erstmal auf den Sachen draußen, weil drin ist er super, super gut und entspannt, muss ich sagen. Also natürlich auch mal, wenn Besuch da ist und vor allem, wenn es um Essen geht, da hat er schon einen extremen Fokus drauf. Da sabbert er mir auch oft alles voll.
Gut, er war ja auch ziemlich abgemagert, als er bei dir ankam. Ne?
Genau, kann man auch alles super nachvollziehen. Von daher werden wir alles noch trainieren in Ruhe, aber wie gesagt, der Fokus lag jetzt erstmal auf anderen Dingen, ganz, ganz klar.
Witzig war jetzt gerade, wo du das Thema freilaufen lassen angesprochen hast. Ich sehe erstmal aufgestanden. Ich glaube, der hat dir zugehört.
Er will Freiheit. Also
das sollte so das nächste Thema für dich sein.
Ja, definitiv ist auch unser größtes Thema gerade, weil ich möchte, und das ist ja auch dein Anspruch, maximale Freiheit für unsere Hunde, dass die auch wirklich draußen laufen. Aber es funktioniert halt nur, wenn man auch am Ende des Tages den Abruf bereit hat, ne, und die völlige Kontrolle hat und völlige Vertrauen. Also beide. Er muss mir vertrauen, ich muss ihm vertrauen.
Das und dem Postboten.
Und dem Postboten.
Das ist vertraut. Unser Thema. Das muss auch funktionieren.
Ja. André, du erlebst ja sicherlich auch in der Hundeschule immer wieder, da sind Hunde, die verteidigen halt etwas mehr ihr Revier, ne, also territorial. Was kann man tun, damit der Postbote und Co. nicht als Eindringlinge gesehen werden?
Ja, erstmal selber das Territorium beanspruchen. Ja, damit geht's ja los. Ja. Ne? Viele Leute konzentrieren sich nur auf draußen und verhalten sich drin komplett so oder spiegeln dem Hund oder erklären dem Hund, ob sie es wollen oder nicht, mach du hier den Job. Ne? Und dann machen sie es eben auch. Ja. Ja? Und das ist schon mal das Erste. Das heißt, ich arbeite auch drin immer mal wieder mit Begrenzungen, immer mal wieder Bereiche für mich beanspruchen, ignorieren, Ruhe, ganz wichtiges Thema, du hast es angesprochen. Und das ist ja schon mal eine ganz gute Vorbereitung. Was man auch machen kann, jetzt mal speziell auf das Thema Postboten, wenn der mitmacht und wenn es zum Beispiel immer der gleiche ist. Das hast du ja in manchen Gebieten, da kommt immer der gleiche Postbote. Und das große Thema beim Postboten ist ja, der kommt ja in der Regel nicht rein und trinkt da einen Kaffee und geht wieder. Das heißt, der kommt, der Hund reagiert territorial, wird aufgeregt, bellt und der geht wieder. Für den Hund ist das unter Umständen so ein riesen Erfolgserlebnis, weil er denkt, er hat ihn verjagt.
Ja.
Und jetzt passiert das jeden Tag. Und dann kann man sich vorstellen, wie sich das Ganze aufbaut. Deswegen, wenn es geht, würde ich es so machen, dass ich mal den Postboten frage und sag mal, komm doch mal rein, will dich mal kennenlernen, ja, und gib mal meinem Hund die Möglichkeit, mal an dem zu schnüffeln, und so, also wenn er entspannt ist natürlich,
ja, ja,
ne? Und zu gucken, was ich nicht machen würde, ist Leckerchen oder irgendwas raushauen, sondern einfach nur mal kennenlernen, dass er weiß, aha, das ist der geht in Ordnung, der war hier auch schon mal drin oder so. Ne? So, wenn das nicht funktioniert, ist es auch nicht dramatisch, oder vor allen Dingen, heutzutage kommt ja auch nicht klassischerweise ein Postbote, muss man ja auch sagen, da gibt es ja mittlerweile so viele Lieferdienste, und da ist für mich das Thema Begrenzen ganz wichtig. Das heißt, im besten Fall, also machen wir mal, wünsch dir was, ja, würde ich sagen, es klingelt, mein Hund geht selbstständig, am besten sogar ohne, dass ich was sagen muss, also das Signal ist die Klingel, in sein Körbchen und wartet erstmal ab. Und dann kann ich entscheiden und sagen, ach guck mal hier, das ist der Jürgen von nebenan, der Nachbar, der kennt den, und dann kann ich sagen, komm mal her, begrüß den mal. Oder ich kann sagen, bleib da, bleib entspannt und kommuniziere meinem Hund in dem Moment auch, ich übernehme mir gerade die Verantwortung, ich entscheide die Situation.
Mir ist tatsächlich, muss ich dir gerade was erzählen, mir ist tatsächlich was passiert, eine Nachbarin hat ein Paket von mir angenommen und die kam rüber, hat das Paket gebracht und da war der ganz am Anfang bei mir und ich habe nicht dran gedacht, dass ich die Türen spalt aufgelassen habe vom Wohnzimmer zum Flur,
ja,
und auf einmal rennt er auf sie los und dann ist auch eine Frau, die hat jetzt nicht...
Die kannte den auch noch nicht, oder? Die kannte den auch noch nicht?
Nee, kannte den auch noch nicht. Das ist eine türkische Familie, die sind sowieso mal ein bisschen sensibler, was Hunde angeht, ne? Und er rennt raus und auf die Straße los und ich mit Schlappen erstmal hinterhergerannt. Da bin ich den bekommen, der ist zum Glück irgendwo markieren gegangen und in so einen Gang reingelaufen zu den Schrebergärten hin. Und dann konnte ich den zum Glück blockieren und direkt mit reinnehmen.
Die hat einen Schock fürs Leben jetzt.
Die hat auch einen Schock fürs Leben bekommen und ich wusste, okay, beim nächsten Mal denkst du dran, Tür zu machen, das ist halt nicht der Carlos, ne? Das ist ganz anderes Kaliber.
Ist richtig, ja. Das ist richtig. Ja.
Würdest du sagen, es gibt bestimmte Rassen, die da eher auf Postboten reagieren? Sind es eher die großen oder kleinen?
Ich bin ja immer kein Freund von dieser Rassebrille. Ne? Mhm. Also ich glaube, das kannst du bei jedem Hund erreichen. Das hat ganz viel auch mit Erziehung zu tun. Aber Genetik, klar, bis zu einem gewissen Grad spielt es auch eine Rolle. Ne? Das heißt, wenn ein Hund so ein starkes Schutzverhalten schon genetisch mitbringt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er auch reagiert. Ja? Und man sagt oft den kleineren Hunden nach, die Cliffer, ja, weil es da nicht so ernst genommen wird, ist auch ein Thema. Aber man kann jetzt nicht sagen, die und die Rassen, die mögen einfach keine Postboten. Das gibt's nicht. Wir wollen jetzt mal darüber sprechen, wie das so ist als Postzustellerin. Wie laufen die Begegnungen mit Hunden so ab? Ich begrüße Daniela Schuster. Daniela, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Erste Frage. Hast du selber einen Hund und kennst dich da vielleicht schon ein bisschen mit Hunden aus?
Ja, ich habe 2 eigene Hunde.
Och, was für welche?
Ich habe einen Labrador, der ist jetzt 5, und eine Pointer-Mix-Hündin, die ist 3.
Gute Mischung auf jeden Fall. Wie lange machst du den Job schon und was für Erfahrungen hast du im Laufe der Zeit mit Hunden gemacht? Ich hoffe, nicht nur negative, oder?
Den Job, den mache ich schon was länger. Also alles zusammen am Stück über 10 Jahre. Negative Erfahrungen hatte ich schon häufiger. Aber 2-mal davon ist wirklich so ganz gut gegangen, wo ich halt rechtzeitig meinen Arm wegziehen konnte oder halt nur mein Turnschuh erwischt worden ist im Fersenbereich. Aber jetzt im Januar diesen Jahres hatte ich tatsächlich mal einen im Oberschenkel hängen.
Oh, was Schlimmeres
Nein,
passiert?
nein. Nee, das ist, ich glaube einfach, der Hund hat sich einfach nur erschrocken. Ich bin mit der Post auf dem Arm von Haus zu Haus und bin so durch die geplatteten Vorgärten. Jetzt stand aber ein Auto zu nah an dem Haus selber dran, dass ich dann quasi hinterm Auto gehen musste und war dann direkt auf der gleichen Höhe wie der Hund. Und ich habe auch zuerst gedacht, der hätte mich nur angesprungen, weil manchmal tun ja auch Krallen einfach nur weh, wenn man angesprungen wird. Und der Mann hat sich auch entschuldigt, tut mir leid, weil er halt auch einfach dachte, der hat mich nur angesprungen und der war was schmutzig. Und dann, als ich dann weiterging und bei einem Haus aufschließen musste, um an die Briefkastenanlage zu kommen, denke ich, oh, ey, was tut das dann im Oberschenkel so weh? Hab die Hose aber nicht hochbekommen und hab dann halt im Postauto im Ladebereich mein Höschen runtergezogen und hab gesehen, oh, es blutet. Und hab aber meinen Job noch zu Ende gemacht. Also es hielt sich relativ in Grenzen und bin dann halt danach ins Krankenhaus gefahren zum Säubern und für Tetanus aufzufrischen und dann war auch wieder alles gut. Also ich bin auch am nächsten Tag wieder arbeiten. Alles wunderbar.
Also hart im Nehmen auf jeden Fall, würde ich sagen, wa?
Ja, was soll man machen?
Ja, muss man weitermachen, ne?
Ich weiß ja aus eigener Erfahrung, wenn man gebissen wird, also ich rechne ja immer damit, jobbedingt passiert das schon mal. Ich glaube, das ist immer noch mal was anderes, als wenn es dann irgendwie so plötzlich passiert. Jetzt hast du dann irgendwann gemerkt, oh, mich hat es hier schon erwischt. Wie war das denn in den Tagen danach? Oder auch vor allen Dingen, wenn es so das gleiche Gebiet immer ist, wenn du wieder in diesen Bereich kommst, hat das was mit dir gemacht?
Also man verspürt halt so einen leichten Schmerz. Und ich hatte ja, wie gesagt, zuerst gedacht, der hätte vielleicht die Kralle oder sowas ein bisschen in meinen Oberschenkel gebohrt. Aber nachdem ich dann irgendwann mal realisiert habe, so, das ist jetzt doch ein Hundebiss, merkt man schon, wenn man auftritt, das ist wie soll ich das erklären, wie extremer Muskelkater. Also dass jeder Tritt, den man oder Schritt, den man macht, der tut halt weh. Und die Tage danach, also die waren wunderschön zu beobachten. Es hat alle Farben angenommen, die es gibt, also blau, lila, gelb. Da, und das hatte, ja gut, 14 Tage hatte ich da immer so einen schönen Fleck.
Ja, das darf man noch nicht unterschätzen. Aber so kopfmäßig, also jetzt so die Tage danach, bist du da ganz entspannt wieder rangegangen? Hast dir gar keine Gedanken gemacht? Oder bist du dann, wenn da Hunde im Haus waren oder gebellt haben, hat das was mit dir gemacht?
Nee, eigentlich eher weniger,
Okay.
weil ich so das Gefühl hatte, er hat es nicht mit Absicht gemacht. Und ich glaube, das war einfach nur situationsbedingt. Also ich bin jetzt nicht nach der Zustellung jetzt auf irgendwelche Hunde und hatte jetzt, oh Gott, der beißt mich jetzt. Nee, ich war da ganz, ganz normal, wie vorher auch.
Ich glaube schon, das macht einen großen Unterschied, ob jetzt ein Hund auf einen zurennt, völlig aggressiv bellt und dann beißt oder ob es halt aus so einer Angstsituation oder so einem Reflex passiert, oder?
Ja, ich glaube, das hat auch sehr viel was mit der Auswirkung des Bisses zu tun. Also bei mir war es ja jetzt, natürlich kann ich heute immer noch sehen, wo er mit seinen Zähnchen drin gehangen hat. Aber ich glaube, wenn ich jetzt da, ich sag jetzt mal, einen Boxer oder was im Oberschenkel gehabt hätte, wo diese Bisswunde anders gewesen wäre, es hätte genäht werden müssen oder wie auch immer, ich glaube, dann wäre das Gefühl ein anderes gewesen danach, vermute ich.
Kann ich mir vorstellen. Was machst du, wenn da so ein Schild hängt? Vorsicht, hier wache ich. Also wenn da schon so ein Gefahrenschild quasi steht. Bist du da vorsichtiger oder ist es meistens auch nur so ein bisschen Abschreckung eher, würdest du sagen?
Ich sage mal jein. Das ist genauso, also viele machen es ja einfach nur als Blenderschild dahin, damit die Einbrecher nicht kommen. Wenn ich sowas habe und ich bin fremd in dem Bezirk, dann wackel ich erstmal so am Türchen, so, um zu gucken, was passiert. Und wenn keiner kommt, dann gehe ich eigentlich rein. Ich mache die Tür auf, ich lasse sie aber auf und gehe dann schon vorsichtig bis zur Tür und dann, aber in den meisten Fällen ist da noch nie irgendwas gewesen. Ich glaube einfach, dass dieses Vorsicht, hier wache ich, leider, leider oftmals benutzt wird, um einfach nur Einbrecher abzuschrecken.
Wenn wir jetzt mal so Situationen haben, ne? Also man bringt irgendwo Brief hin, klingelt vielleicht auch mal irgendwo an und dann kommt so ein Hund und der muss jetzt nicht direkt beißen, aber der springt einen an, bellt ganz laut. Wie verhalten sich da in der Regel die Hundebesitzer? Also sind die dann überrascht oder entschuldigen die sich oder hast du da so ein paar Erfahrungswerte?
Ja, das ist, also wenn man sich mit Hunden auskennt oder selber welche hat, dann geht man natürlich schon ein bisschen entspannter an die Sache ran, weil man weiß ja in etwa, wie verhalten sich Hunde. So, wenn dann natürlich jetzt einer kommt und er hat die Haare hochgesträubt und ist voll die Zähne am Fletschen, dann werde ich mit Sicherheit nicht locker da stehen bleiben und sagen, ah. Oder da werden die Leute auch, denke ich mal, sagen, der tut nichts. Aber in der Regel sieht man ja, ob der jetzt freudig angelaufen kommt oder ist jetzt schon so ein bisschen aggro gestimmt. Oftmals, wenn dann was passieren oder wenn auch generell, wenn die Hunde bellen oder auf einen schnell zugelaufen kommen, die rufen immer, der tut nichts, der tut nichts. Aber das sagen ja
Ja,
alle, der tut nichts.
ist richtig.
Ne?
Lieben war die
So.
Hundehalter,
Aber letztlich verlasse ich mich nicht darauf, ob die jetzt sagen, der tut nichts. Ich nehme dann schon meine Arme was höher, dass jetzt halt in meinem Hand- oder Armbereich nichts passiert und der Rest ist einfach gut Glück. Ne? Entweder geht's gut oder nicht.
hast du immer das gleiche Revier und weißt du schon genau, da wohnt der Hund und da wohnt der andere Hund, der ist vielleicht ein bisschen aggressiver oder ein bisschen sensibler. Das hat man wahrscheinlich dann auch irgendwann schnell raus, wenn man immer dieselben Routen fährt, oder?
Also mittlerweile ist es so, dass ich, man sagt Stammzusteller, ne, dass man immer jeden Tag den gleichen Bezirk fährt. Das habe ich jetzt gerade aktuell. Vorher die Jahre war ich halt immer als Springer oder Vertreter. Das heißt, ich musste immer irgendwo hin. Und da hat man natürlich nicht vorher die genauen Erfahrungen, wo ist jetzt ein Hund, der jetzt vielleicht ein bisschen empfindlicher ist oder der vielleicht nicht so gut gesinnt ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn jetzt irgendwo mal mit dem Zusteller ein Vorfall passiert ist, dass man im Scanner zum Beispiel angezeigt bekommt, Achtung, ne, dort gibt es jetzt einen bissigen Hund oder sowas. Also da kann man schon innerbetrieblich über das Scannergerät gewarnt
Ach
werden.
krass, okay. Das heißt, du stehst dann davor und dann blinkt da so ein Ausrufezeichen mit so einem Hund und dann weißt du schon Bescheid, aha, hier hat man vielleicht schon mal eine schlechte Erfahrung gemacht.
Ja, das ist, man sagt immer nach der Gangfolge. Ne? Also wenn man die Pakete ja belädt, dann sieht man ja auch auf dem Scanner, wo ist das nächste Paket dran. Und wenn das Haus in dieser Gangfolge vorkommt, steht da zwar halt kein Paket, sondern einfach nur Achtung. Und dann kann man dann da draufklicken und dann sieht man dann, ne, Achtung, bissiger Hund oder sowas.
Kriegt man da eigentlich noch mehr
Aber fürs.
Informationen? So, ob die Leute freundlich sind oder unfreundlich.
Vorsicht,
Das ist ja
Nein, nein,
interessant.
nein,
Das
nein, nein.
finde ich total interessant. Ja.
Aber eigentlich sind die Leute alle freundlich. Also ich habe bis dato noch nie irgendwie extrem schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen Kunden gemacht. Nö.
Die Deutsche Post macht ja auch Schulungen für Mitarbeiter im Umgang mit Hunden. Hast du da schon mal mitgemacht?
Ja, da habe ich letztes Jahr im September mitgemacht.
Hast du da irgendwas Besonderes lernen dürfen oder wusstest du das meiste schon aus deiner eigenen Erfahrung mit Hunden?
Nee, es gibt tatsächlich Sachen und Situationen, die man da gesagt und gezeigt bekommt, wo man jetzt auch selbst als Hundebesitzer gar nicht großartig drüber nachdenkt. Wir hatten da zum Beispiel eine Begegnung mit dem Hund. Also der Trainer kam mit dem Hund auf uns zu und wir sollten halt versuchen, möglichst dem Hund aus dem Wege zu gehen. Wenn man jetzt auf dem Bürgersteig zum Beispiel läuft und da kommt jetzt ein Mensch mit einem Hund entgegen, denken sie ja niemals im Alltag darüber nach, die Seite zu wechseln, dass sie nicht am Hund vorbeigehen, sondern an den Menschen. So, und viele Zusteller bei diesem Probetraining sind wirklich an diesem Hund vorbeigegangen. So, und da ist die Gefahr ja natürlich auch schnell gegeben, dass der mal schnell schnappen könnte, wenn man den Hund nicht kennt.
Deswegen ist ja mein Reden auch mal reizentfernte Seite. Ne? Also da sollte sich der Hundebesitzer eigentlich selber drum kümmern. Aber ja, interessantes Training. Ne? Da kann man als Trainer dann beurteilen, aha, guck mal hier, ne? Das hättest du jetzt hier besser machen können und dann hättest du weniger Risiko gehabt.
Ja, das stimmt. Also das stimmt. Also wie gesagt, man kommt da gar nicht, also in dem Moment kommt man gar nicht auf die Idee, einfach dann selber von sich aus die Seite zu wechseln, weil ich bin ja selber Hundeführerin, ne? Und ich mache es immer so, dass der Hund immer, also ich nehme ihn immer weg, wenn wir spazieren gehen und jetzt kommen Leute mir entgegen und ich sage, ach, ich habe den Hund meistens auf der linken Seite. So, und wenn jetzt aber von der linken Seite jemand kommt, dann nehme ich den Hund rüber. Also mein Labrador, da lege ich meine zwei Arme für ins Feuer, der würde nie was tun. Bei der Pointer-Mixhündin, die ist manchmal so ein bisschen link, da würde ich jetzt nicht sagen, der vertraue ich blind. So, und deswegen nehme ich, egal ob der jetzt was tut oder nicht, immer die Hunde weg. Weil viele Leute mögen es nicht. Die mögen keine Hunde oder sind allergisch gegen Hunde. Um dem aus dem Wege zu gehen, gehe ich immer den geringsten Weg des Widerstandes.
Was machst du denn jetzt in dem Fall? Du gehst jetzt zu einer Haustüre, willst deinen Brief einwerfen und dann stürmt so ein Hund auf dich zu, bellend und so weiter. Hast du da was gelernt? Wie sollst du jetzt damit umgehen? Was machst du in so einer Situation? Alles fallen lassen, rennen oder?
Naja, Gott, um Gottes Willen, bloß nicht wegrennen.
Genau,
das also, die aktiv ja,
im schlimmsten Fall, also wenn man merkt, das ist eine kritische Situation, ich würde irgendwas nehmen, Paket, Zeitung, was weiß ich, und dem ins Maul stopfen. Also auf keinen Fall wegrennen, weil dann, oh, super, da läuft das Kaninchen ja jetzt gerade los.
Genau, das würde ich,
also ich würde es nicht machen. Ja. Nein, nicht weglaufen. Also ich hatte jetzt in meiner Springer-Tour letztes Jahr hatte ich auch so einen Fall, wo ich der Dame ein Paket gebracht habe. Die war auf Krücken, sie hat die Tür aufgemacht. Ich wollte wieder gehen und dann schoss der Hund hinter mir her. Wie gesagt, ich mache nur Arme hoch. Ich bleibe aber auch in den meisten Fällen stehen. Ich bleibe wie, ich glaube, das ist aber so ein automatischer Mechanismus, der in dem Körper läuft. Ich bin auf einmal stehen geblieben. Ich war dann für den Hund total uninteressant. Und der lief dann weiter und sie rief dann von hinten, der macht nichts, aber der läuft auf die Straße. Dann habe ich dann erstmal gepfiffen, dass der Hund wieder zurückkommt und dann habe ich ihm mal Halsband gepackt und hat ihn wieder reingebracht. Also das ist, ich glaube, das ist auch, man, ich glaube, man kann gar nicht so eine feste Formel mitteilen, was man zu tun hat. Es ist immer situationsbedingt. Man kann jetzt zum Beispiel in dem Hundetraining, kann man zwar schon gewisse Sachen lernen, aber ich glaube nicht, dass es immer 1:1 in dem alltäglichen Zustelldienst so passiert.
Ja, vor allem manche Menschen frieren ja auch einfach bei so Situationen ein und bleiben wirklich stehen und manche aus Angst rennen sie auch dann weg. Das ist jeder Körper oder jeder Mensch ist da auch ein bisschen anders, ne? Wobei man ja, halt schon sagen kann, ne, bitte stehen bleiben ist die beste Lösung, weil wegrennen ist das Schlimmste, was man machen kann eigentlich.
Ja, ich glaube einfach, je mehr sich das Ziel bewegt, desto interessanter ist es für den Hund. Einfach stehen bleiben und dann verliert er, glaube ich, auch schon irgendwann die Lust. Hoffen wir mal.
Kann man jetzt im Schnitt sagen, du hast mehr positive oder negative Erfahrungen gemacht als Postzustellerin?
Mehr positive.
Ja, das ist sehr schön.
Ich hatte jetzt bis August hatte ich einen Bezirk. Also wir haben ja einmal im Jahr Neubemessungen und dann verändert sich der Bezirk ja. Mhm. Und dann fallen natürlich gewisse Straßen weg, weil die dann in einen anderen Bezirk übergehen. Und da hatte ich einen total süßen Labrador. Da habe ich noch ein Video mitgemacht, wie wir uns verabschiedet haben. Also das ist schon, man verliert nicht nur echt liebe, nette Kunden, sondern man verliert auch echt vierbeinige Freunde, weil man baut sich halt eine Bindung zu diesen Hunden auf. Letztlich muss ich aber noch dazu sagen, das gilt aber auch für alle Zusteller. Auch meine Kollegen, die keine Ahnung wo sind, bitte lasst es sein, den Hunden Leckerchen zu geben.
Das wäre ohne Witz, genau da wollte ich jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, weil ich hatte den Fall mal bei mir in der Straße, die hatte immer, keine Ahnung, ein Kilo Futter in der Tasche. Ja? Und dann hast du gemerkt, wenn die schon vorgefahren ist, die ist mal mit so einem Fahrrad gekommen, die Hunde haben nur das Fahrrad gehört in der ganzen Straße. Ja, da ging schon richtig die Party ab. Ja. Also, die haben sich immer alle gefreut und die hat sie dann irgendwie mit Futter da vollgestopft. Also wollte ich gerade sagen, das ist jetzt auch nicht unbedingt empfehlenswert, ne?
Nein, gar nicht, weil ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, warum. Also ich bin selber Hundebesitzer und ich habe auch zu meinen Kollegen immer gesagt, sollte irgendeiner von euch mal bei mir in der Türe stehen und meinen Hunden Leckerchen geben, sage ich, das gibt Ärger, weil ich möchte das einfach gar nicht, weil es gibt da so mehrere Punkte. Erstens finde ich, wenn die Zusteller hinfahren und geben den Hunden immer Leckerchen, dann ist so eine hohe Erwartungshaltung an den Kollegen, der keine Leckerchen hat. So, woher soll ich wissen, wie der Hund reagiert, wenn ich keine Leckerchen dabei habe? Mhm. Auf der anderen Seite ist für mich aber auch der wichtige Aspekt, und ich glaube, da machen sich Leute, die keine Hunde haben, gar keine Gedanken drüber. Es gibt Hunde, die sind allergisch auf irgendetwas, können irgendetwas nicht vertragen oder haben vielleicht gerade mal eine Diät, weil sie ein bisschen zu überfundig sind, und dann kommen die dann mit ihren schönen Leckerchen und stopfen die Hunde dann damit voll. Finde ich ganz, ganz übel. Also entweder lieben mich die Hunde so, wie ich bin, ohne Leckerchen, oder... Es passt halt einfach nicht.
Ja, und was du ja richtigerweise sagst, die Erwartungshaltung, die sich da aufbaut, ja, ne, das macht einfach keinen Sinn. Ich kann den Gedanken dahinter ja irgendwie verstehen. Ist ja vielleicht auch so eine Art Selbstschutz. Oder man mag Hunde und füttert halt gerne Hunde. Das macht den Job vielleicht noch ein bisschen schöner. Aber es hat insgesamt mehr Nachteile als Vorteile.
Definitiv. Ich habe auch die Situation, draußen haben wir so zwei, drei Frauen, die immer Leckerchen dabei haben, die auch gerne jeden Hund füttern.
Die kennt man, ne? Ja. Das ist immer überall, egal wo du wohnst. Du hast immer so eine in der Nähe.
Ist so. Und denen habe ich das auch verboten, so, weil mein Kleiner, der Carlos, der hat dann immer auch die Erwartungshaltung und fängt dann auch an, bei jedem nachzufragen, ne? Und dann möchte dann von jedem Leckerchen haben und das ist genau das Falsche. Dann springt er die an und möchte Leckerchen haben und freut sich.
Und die sagen dann sagen auch, die, wo warst du denn in der Hundeschule? Ja. Und dann sagst du, ja, hier beim André. Also,
und dann die sagen natürlich auch, ja, ist ja nicht schlimm, der kann uns ruhig anspringen. Ich sage, ja, bei euch ja, aber der kann nicht unterscheiden, dich da war und dich da war nicht so, ne? Und das ist das größte Problem. Jetzt eine Frage an André und wahrscheinlich auch interessant für alle Menschen, die es gerade hier hören. Wie erkenne ich denn, ob mein Hund gerade auf jemanden losgehen will, also körpersprachlich, ob der gerade im Angriffsmodus ist? Also gibt es da bestimmte Zeichen, die du jetzt mal bestimmt mitteilen kannst?
Ja, klar. Also Hunde kommunizieren ja extrem vielfältig, ne? Und da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede. Das eine, was man hier nicht vergessen darf, man kommt ja in das Territorium des Hundes. Ja. Ne? Das ist schon mal so der erste Punkt. Das also ist ein bisschen anders als vielleicht, wenn es draußen stattfinden würde, auf einem neutralen Ort oder in einem neutralen Ort oder bei einem neutralen Ort oder an einem neutralen Ort. So ist es richtig.
So ist es richtig.
Ja, haben wir es doch. Ja, also die Hunde, die komplett wackeln zum Beispiel, so ein Demutsverhalten zeigen, ne? Also eher so ein bisschen, ja, wie soll ich es ausdrücken, unterwürfig hört sich jetzt schon wieder zu krass an, ne? Aber die so ankommen, die freuen sich. Was übrigens komplett falsch ist, was ja viele Leute denken, der wedelt mit dem Schwanz, also ist er ein lieber Hund, der freut sich nämlich, ne? Das ist Blödsinn, das ist einfach nur ein Zeichen von Aufregung. Und Aufregung kann auch in beide Richtungen gehen. Also da würde ich mich nicht drauf verlassen, wenn ein Hund mich schon komplett fixiert, anstarrt, eine angespannte Körpersprache hat, die Rute vielleicht oben hat, ne, und in meine Richtung kommt, dann könnte es schon brenzlig werden. Ne? Wenn der Hund eine gelockerte, entspannte Körpersprache hat, mit dem ganzen Körper wackelt, den Kopf runternimmt, dann kann man davon ausgehen, dass das eigentlich eher ein freundlicher ist. Ne? Aber nochmal als ganz deutlichen Tipp, wie verhalte ich mich? Also ist ja die eine Sache, wie der Hund jetzt auf mich zukommt, wie verhalte ich mich denn möglichst so, dass keine Gefahr besteht? Ja? Und das ist eine komplette Passivität. Kein Blickkontakt, nicht ansprechen, am besten die Arme verschränken und am besten auch nicht frontal, also mit dem Bauchnabel nicht auf den Hund zielen, weil da ist meine Ausstrahlung. Mhm. Ja, so bin ich erstmal komplett passiv, dann kann der Hund im allerbesten Fall über die Nase erstmal Kontakt aufnehmen, das ist immer am entspanntesten, übrigens auch bei Hundebegegnungen. Und wenn das dann gut gelaufen ist, dann ist es meistens schon gar kein Problem mehr. Also da bin ich schon sehr auf der sicheren Seite. Worst-Case-Szenario, haben wir auch gerade drüber gesprochen, ist, ich renne panisch weg, dann wird es nicht besser.
Eher schlecht, das stimmt. Ja. Wie ist denn dein Appell an Hundehalter? Was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
Ja, ganz klar, Leute, verhaltet euch da verantwortungsbewusst. Auch wenn ihr zu Hause seid. Viele nehmen das ja da weniger ernst, ne? Und sagen, ach, das ist doch schön. Ich meine, wie oft erlebe ich das, dass ich irgendwo zu Leuten nach Hause komme? Und natürlich begrüßt mich der Hund zuerst, völlig aufgeregt, springt mich an. Und das gehört sich einfach nicht. Und das ist auch aus erziehungstaktischen Gründen nicht unbedingt klug, dem Hund in so einer Situation da die Entscheidung zu geben, ne? Und da ist es egal, ob es jetzt ein Postzusteller ist oder auch ein normaler Besucher, nicht jeder hat da Bock auf Hunde. Und die Hunde sollten lernen, sich zurückzunehmen, entspannt zu bleiben, wo ich kein Problem mit habe, wenn die Hunde mal bellen. Das ist ja die beste Alarmanlage, das ist auch nicht verkehrt, effektiver als so ein Schild, weil haben wir gerade schon gehört, viele haben gar keinen Hund. Wenn der Hund bellt, dann weißt du, aha, da ist ein Hund, das ist völlig in Ordnung. Aber dann soll es auch gut sein. Ne? Und im besten Fall hat mein Hund gelernt, aha, guck mal, da kommt der Postzusteller, mein Hund geht ins Körbchen, ne? Wartet da, ich kann die Post in Ruhe annehmen und wir haben eine entspannte und lockere Situation. Kann jeder schaffen. Also wer jetzt sagt, oh, habe ich probiert, geht nicht, hundertprozentig geht das, man muss aber da fleißig trainieren.
Definitiv. Würdest du so unterstreichen den Appell, Daniela?
Ja, auf jeden Fall, weil man also auch ein Hundehalter steckt ja natürlich nicht immer in dem Hund mit drin und das können ja auch mal gewisse Situationen sein, dass der Hund sich nicht gut fühlt oder hat Schmerzen. Das kann natürlich auch auslösen, dass er dann vielleicht mal schnappt, was er sonst in dem Fall nie tun würde. Und auch wenn ich jetzt irgendwo klingeln gehe, ich finde es immer sehr, sehr anstrengend, wenn die Leute so mit ihren Hunden an der Türe zu kämpfen haben und dann wirklich nur so einen Schlitz die Türe aufmachen und du musst dann versuchen, den ganz vorsichtig das Paket da durch diesen kleinen Schlitz durchzuschieben, weil die einfach nicht die Türe weiter aufmachen können. Dann sage ich immer, Leute, bitte, bringt erst eure Hunde weg. Wir warten. Oder ruft einfach mal, Moment bitte. Ne, dann den Hund meinetwegen ins Bad oder in die Küche Türe zu, die Tür aufmachen, weil es sind auch wirklich Zusteller, die haben wirklich derbe Angst vor Hunden. Ja. So, und damit ist keinem geholfen. Und somit ist die Situation entkräftet, nichts passiert, es muss sich keiner für irgendwas verantworten, nichts kann schief gehen und alles ist wunderbar.
Das sind deutliche Aussagen von dir, Daniela. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank auch, dass du heute zu Gast warst. Ich fand es extrem sympathisch, lustig, aber auch informativ, mal aus deinem Alltagsjob zu hören. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich danke euch auch.
Endlich steht der Frühling in den Startlöchern, meine Lieblingsjahreszeit. Allerdings heißt das auch, dass die ersten Zecken bereits unterwegs sind. Flo, haben deine Hunde schon welche gehabt?
Bisher zum Glück noch nicht. Aber ich bin gespannt, wenn ich die ersten rausziehen muss.
Ich hatte schon zwei, also nicht ich, sondern Kuba. Aber Zecken können bei einem Stich gefährliche Krankheitserreger auf Hunde übertragen. Das wissen, glaube ich, die meisten. Daher ist entsprechender Schutz sehr, sehr wichtig. Das Seresto-Halsband wehrt und tötet Zecken effektiv ab. Und zwar in der Regel schon, bevor es überhaupt zu einem Stich kommt. Mit einer Wirkdauer von bis zu 8 Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Wir kommen zu den besten Tipps, wie man nervöse Hunde kontrollieren kann, gerade bei der Situation an der Haustür. Euer Hund ist nervös, wenn zum Beispiel der Postbote klingelt, er lässt sich nicht beruhigen, bellt und springt. Ihr bekommt das nur schwer unter Kontrolle. Dann haben wir jetzt ein paar Möglichkeiten, wie ihr dem entgegenwirken könnt. Punkt 1. Einem nervösen Hund müsst ihr Grenzen setzen. Ich habe es eben auch schon mal erwähnt, wenn es klingelt, lasst ihn im Körbchen sitzen zum Beispiel. Nicht mit einem Kommando übrigens, sondern gerne einfach auf Hundesprache, nämlich körpersprachlich, ist immer effektiver, besser und geht schneller. Auch eine Variante ist, nehmt ihn angeleint mit zur Tür, Fuß auf die Leine, wartet, bis er sich beruhigt und dann sollte das Ganze funktionieren.
Punkt Nummer 2 ist, inszeniert das Training, also stellt wirklich die Situation nach und entweder ihr habt jemanden, der zwischendurch mal anschellen kommt, damit ihr das wirklich trainieren könnt und wirklich auch die Ruhe trainieren könnt, weil wenn man nur darauf wartet, bis mal jemand anschellt, dann werdet ihr das Training nicht konsequent durchziehen können, beziehungsweise auch aufbauen können. Das wird nämlich eine Zeit lang dauern, ich kann euch das bei Carlos sagen, das war nicht so leicht, beziehungsweise ist immer noch nicht so leicht, das ist immer noch dieser Nervöse und jetzt mit 2 Hunden
zu kontrollieren. Der kriegt auch immer die maximale Aufmerksamkeit, weil er so süß war.
Der kriegt auch die maximale Bestätigung, ist nicht schlimm, wenn er mich anspringt, das ist auch nicht schlimm, der ist kleine Hunde wieder.
Da sind wir wieder bei dem Thema, ne?
Definitiv.
Ja, ganz genau. Und was auch noch dazu kommt, ist, wenn ich das inszeniert trainiere, bin ich selber nicht aufgeregt. Ja? Wenn so jetzt mal es klingelt, vor allem auch überraschend, dann bist du aufgeregt. Das heißt, wer ist das? Wer könnte das sein? Oder man kommt Besuch. Eine gewisse Anspannung ist einfach da. Merkt auch wieder dein Hund. Ja? Und deswegen, gerade am Anfang, wenn ich den Hund neu habe, ist das ein sehr, sehr guter Tipp.
Ich sag dir wirklich, Carlos merkt, wenn ich Besuch bekomme. Schon 15, 20 Minuten vorher fängt er an zu winseln.
Weil du so nervös wirst, oder? Was kriegst du denn so für Besuch?
Weiß nicht, ob der... Ja, das ist ja sein Besuch, das ist nicht mein Besuch, ne? Das ist Carlos' Besuch. Ja, und das ist wirklich, der ist so sensibel darauf, der merkt so ein paar Abläufe, wenn ich das mache, dann kommt Besuch und dann guckt er auch schon am Fenster. Dann sitzt er auf die Fensterbank und guckt raus. Das ist wirklich krass. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich mich da auch ein bisschen verändern anscheinend.
Wir kommen zu Punkt 3, belohnt richtiges Verhalten. Es geht nicht immer nur um Begrenzen, um Korrektur, sondern es geht vor allen Dingen natürlich auch darum, den Hund für gutes oder gewünschtes Verhalten auch zu belohnen. Das vergisst man dann nämlich oft. Ja, das heißt, mein Hund bleibt verhältnismäßig entspannt, dann gehe ich hin, dann bekommt er Aufmerksamkeit und hin und wieder vielleicht auch mal ein Stück Futter. Das ist auch in Ordnung in der Aufbauphase und damit beschleunigt ihr das ganze Training enorm.
Punkt Nummer 4, bleibt konsequent und das ist auch das Stichwort im Training. Ich meine, man möchte gerne mal so einen Hundeblick alles verzeihen und ist dann nicht so konsequent, auch wenn man zum Beispiel die Regel hat mit spring nicht auf die Couch und ach, heute darfst du schon und morgen wieder nicht. Das kann der Hund sich einfach nicht merken. Da muss man wirklich konsequent bleiben, weil die prägen sich die Sachen so nur ein. Ansonsten sind die selber verwirrt.
Ja, aber gerade bei der Besuchersituation ist das ja so. Ne? Wenn ich jetzt weiß, ne, jetzt kommt hier mein Nachbar oder ein Kumpel oder ein Familienmitglied, den mein Hund sowieso schon liebt, dann nehme ich das ja überhaupt nicht mehr ernst. Und jetzt darfst du. Und das macht das Training am Ende natürlich schwer. Deswegen konsequent bleiben und jedes Mal sich gleich verhalten. Damit macht ihr es auch eurem Hund leichter. Und der letzte Tipp für heute, bereitet euren Besuch auf euren Hund vor. Also gerade bei Leuten, die ich kenne, das sind ja nun mal meistens die zu mir kommen. Ne? Gut, beim Postboten ist das jetzt wieder ein bisschen anders, aber generell geht es jetzt auch um aufgeregte Hunde. Ja? Die Regeln für den Besucher lauten, ignorieren, nicht anschauen, nicht ansprechen, vor allen Dingen nicht dann, wenn der Hund aufgeregt ist, weil wir dann genau dieses Verhalten triggern und fördern und es beim nächsten Mal sicherlich nicht besser wird. Bleibe ich aber entspannt, bis mein Hund auch entspannt ist, dann darf er natürlich begrüßen, weil das wollen wir ja alle.
Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden. Und mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Beispielsweise könnt ihr bei Check24 einen OP-Schutz für einen Yorkshire Terrier schon ab 4,37 Euro im Monat abschließen und somit bis zu 93% sparen. Gleichzeitig zeigt euch die Check24-Tarifnote transparent an, wie gut die Leistung tatsächlich ist, die ihr für euer Geld bekommt. Das hilft euch richtig gut bei der Einschätzung. Und natürlich ist der Vergleich und Abschluss von Versicherungen aufgrund der Widerrufsmöglichkeit für euch komplett risikofrei. Den Vergleich findet ihr auf www.check24.de/tierkrankenversicherung/podcast. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an, denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Postbote und Hund, das macht ja in den meisten Fällen gar keine Probleme. Doch was ist, wenn das mal nicht gut geht? Wie können sich Postboten vor aufgeregten oder sogar aggressiven Hunden schützen? Die Deutsche Post, die schult ihre Mitarbeiter im Umgang mit Hunden. Deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders, dass wir da mal einen Einblick bekommen. Und zwar von einem Kollegen. Bei uns ist jetzt Hundetrainer Michael Pfaff. Ja, Michael, du zeigst den Zustellern, wie sie sich richtig verhalten, wenn es mal zu unschönen Hundebegegnungen kommt. Was macht ihr genau? Was bekommen die Mitarbeiter beigebracht?
Ja, hallo André. Bei uns geht es darum, die Gefahren zu erkennen. Also es geht darum, dass die Zusteller und Zustellerinnen die Körpersprache des Hundes kennenlernen. Und wir wollen die gar nicht in die Situation reinbringen, also in die Gefahr reinbringen, sondern die sollen einfach die Gefahren erkennen und rechtzeitig die Zustellung abbrechen.
Habt ihr spezielle Hunde, mit denen ihr trainiert?
Das sind zwei belgische Schäferhunde. Wir sind aber jetzt wieder dabei, dass noch weitere Hunde dazukommen. Das wird eine Tibet-Terrier-Hündin sein, eine Oftschaka-Hündin und noch ein belgischer Schäferhund.
Wie sieht denn der Praxisteil der Schulung aus? Also wie muss man sich das vorstellen? Das heißt, die Zusteller kommen dann zu dir, du hast ein paar Hunde da und dann geht's los. Das heißt, dann erklärst du vielleicht erstmal Körpersprache oder gibt es dann auch ein praktisches Training?
Nein, es geht so, dass wir erstmal die Niederlassung aufsuchen der Post. Wir suchen die Niederlassung auf. Dort machen wir ungefähr eine Stunde im theoretischen Teil. Da geht es ganz intensiv um die Körpersprache des Hundes. Ich erzähle Ihnen etwas über die Aggression, weil Aggression ist ja auch nur eine Kommunikation. Und erzähle den Leuten etwas über die Beschwichtigungssignale, weil wenn sie diese ganzen Signale, also die Körpersprache des Hundes nicht erkennen, dann können sie auch nicht erkennen, ob letztendlich eine Gefahr besteht oder nicht. Und nach einer Stunde gehen wir dann raus und zeigen den Zustellern und Zustellerinnen auch, Gefahren zu vermeiden. Also was wir denen ganz klar beibringen, den Mut zu haben, Nein zu sagen. Ich stelle nicht zu, weil ich hier eine Gefahr erkenne. Und das simulieren wir anhand von verschiedenen Situationen. Zum Beispiel eine Paketübergabe am Zaun, zum Beispiel ein Begegnungsverkehr. Und da erwarten wir eigentlich, dass die Zusteller und Zustellerinnen wirklich den Hund beobachten und erstmal den Kunden außen vor lassen.
Also du hast schon gesagt, Körpersprache für mich auch das Wichtigste und das ist, glaube ich, auch das, was die meisten Hundehalter nicht drauf haben und nicht erkennen bei ihrem Hund. Was rätst du denn jedem Postboten, wie sollen sie sich verhalten, wenn sie auf einen fremden Hund treffen?
Erstmal sollen sie den Hund ignorieren. Also ignorieren bedeutet, dass der überhaupt nicht auf den Hund zugeht, sondern letztendlich sich erstmal um seine eigentliche Zustellung kümmert. Da gibt es auch Statistiken drüber. Die Zusteller, die Angst haben vor Hunden, die von der Körpersprache selber nicht so gut funktionieren, ich sag das jetzt mal so, werden öfter gebissen. Des Weiteren werden Zusteller gebissen, die sich mit dem Hund beschäftigen. Also die wenigsten Hundebisse, die passieren wirklich, wenn der Zusteller, die Zustellerin den Hund ignorieren.
Jetzt gibt es ja bei vielen Häusern immer so ein Schild vorne, hier wache ich, mit so richtig schönen Fotos. Wie sieht es denn damit aus? Also wenn da jetzt so ein Schild hängt, gibt es da irgendwelche Regelungen? Also muss dann der Zusteller da auf jeden Fall draußen bleiben? Oder wie macht ihr das?
Nein, der Zusteller hat ja die Möglichkeit, mal anzuklingeln oder zu rufen oder zu hupen, je nachdem, womit er unterwegs ist. Und wenn dann keine Reaktion kommt, sprich, wenn sich kein Kunde bei ihm meldet, wenn kein Kunde rauskommt, dann hat er die Zustellung dort nicht durchzuführen. Er soll auf gar keinen Fall alleine aufs Grundstück gehen, weil dann haben wir das Problem mit der Territorialaggression. Und wenn der Hund dann alleine da ist, dann kann es natürlich zu einer gefährlichen Situation kommen und eventuell auch zur Bissverletzung.
So, jetzt gibt es ja dieses absolute Klischee, Hunde und Postboten geht immer schief. Warum reagieren manche Hunde aggressiv auf Postzusteller? Gibt es da irgendwie, ist das die Farbe von dem gelben DHL-Sachen oder so? Oder gibt es da irgendwas Besonderes? Warum ist das Klischee so da?
Letztendlich ist es ja so, dass der Zusteller, die Zustellerin jeden Tag vorbeikommen. Und wie ich vorhin auch schon mal erwähnt habe, besteht natürlich auch eine gewisse Territorialaggression bei dem Hund. Der wird Aggression zeigen. Der Zusteller reagiert darauf, indem er sich wieder entfernt. Der Hund kriegt ja gar nicht großartig mit, dass er jetzt gerade eine Zustellung übergibt, sondern er kriegt nur mit, da kommt einer schnell und da geht einer schnell. Und zwischendurch zeigt er die Aggression und lernt anhand seines Verhaltens letztendlich, dass er diese Problematik bewältigt.
Genau, das ist ja ein gewisses Erfolgserlebnis, ne, aus Hundesicht. Ich meine, jetzt könnte man ja sagen, Mensch, der kommt doch jeden Tag, da müsste sich mal dran gewöhnen, was sicherlich auch viele Hunde machen. Aber gerade wenn territoriales Verhalten da im Vordergrund steht, gebe ich ja vollkommen recht, ne, kann man sich das ja auch aus Hundesicht mal vorstellen, ja. Der kommt, mein Hund bellt oder reagiert in irgendeiner Weise und der geht wieder, ja. Und das kann sich natürlich dann über einen Zeitraum auch aufbauen, das ist nachvollziehbar,
ja. Ja, wie lernt letztendlich ein Hund? Ein Hund lernt ja letztendlich so, dass er ein Verhalten zeigt und die Umwelt reagiert darauf.
Genau.
Und er verstärkt ja sein Verhalten erstmal, wenn die Umwelt nicht darauf reagiert. Also eine Löschung findet erstmal gar nicht statt, wenn das Verhalten weiterhin gezeigt wird von der Umwelt. Und bis diese Löschung stattfindet, vergeht eine unheimlich große Zeit. Ich sag das jetzt mal so. Und das Problem bei vielen Zustellern ist auch, wenn die sich mit einem aggressiven Hund beschäftigen, dann wird er erstmal sein Verhalten verstärken. Das ist ein ganz normales Verhalten. Das ist auch nicht schlimm, sondern das ist die Genetik bei dem Hund. Und wenn er dann genau abbricht, wenn er sich sein Verhalten verstärkt hat, was lernt der Hund denn dadurch? Er lernt, ich muss noch mehr Aggression zeigen, um letztendlich dieses gewünschte Verhalten von außen zu verhindern.
Gibt es jetzt bestimmte Rassen, die extrem häufig auffallen bei so Begegnungen mit Postboten oder sagst du das quer durch alle Rassen?
Nein, es gibt keine bestimmten Rassen. Was ich immer wieder auf den Seminaren höre, das sind die kleineren Hunde. Diesen Hunden wird unheimlich viel vom Besitzer verziehen und deswegen besteht da in diesen Fällen ganz oft unheimlich wenig Struktur.
Ja. Danke dafür.
Die Erfahrung kann ich ja auch teilen. Das ist einfach so, dass man das nicht so ernst nimmt, ne, und sagt, ach komm, ist doch gar nicht so schlimm, der ist doch ein ganz kleiner hier. Was sind denn deine Erfahrungen? Gehen die Brief- und Paketzusteller jetzt nach deinem Training selbstbewusster und sicherer in den Dienst, weil sie die Situation einfach viel besser einschätzen können?
Ich glaube, dass die selbstbewusster und sicherer in den Dienst gehen. Ob die Situation jetzt viel besser einschätzen können, das ist ja vom Typus Zusteller, Zustellerin total unterschiedlich. Was ich denen aber auf jeden Fall mit auf den Weg gebe und was die auch mir ganz klar am Ende des Seminars sagen, du hast uns jetzt Mut gemacht, auch mal Nein zu sagen, wenn die Gefahr zu groß ist für uns.
Ja.
Und eins muss man ganz klar sagen, die Zusteller, das sind wirklich total eifrige, hochmotivierte Menschen, die meiner Meinung nach viel zu oft die Gesundheit riskieren, um letztendlich die Zustellung zu vollziehen. Und da versuche ich sie in dem Seminar einfach zu sensibilisieren. Wie gesagt, das ist ein reines Präventionsseminar.
Ja, Jetzt stelle ich mir das gerade vor, ne? Ich bin Paketzusteller und mache eine richtig miese Erfahrung. Ist einfach mal blöd gelaufen, ein Hund hat mich gebissen. Ja, das macht ja was mit einem und bleibt vielleicht auch hängen. Wenn ich Angst habe, dann drücke ich das ja körpersprachlich auch aus. Das heißt, die Hunde kriegen das auch ganz schnell mit und dann kann sich das Ganze verstärken. Gibt es auch solche Fälle, also dass ihr sagt, ey, da gab es jetzt hier einen Vorfall, dass ihr die betreut in irgendeiner Weise, also dass ihr die dann nach einem negativen Vorfall irgendwie unterstützt?
Ich habe einen Zusteller gehabt, der innerhalb von 2 Jahren 5-mal gebissen wurde und zwar auch böse gebissen wurde. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, die Körpersprache bei der Zustellung, sobald Hunde anwesend waren, hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Mhm. Was ich dann mit ihm gemacht habe, hört sich ein bisschen brutal an. Ich habe ihn an einem Sonntagmorgen in einen Wald mitgenommen, wo extrem viele Hunde auch frei rumlaufen. Bei diesem Spaziergang ist es wirklich so passiert, dass sich alle Hunde, die uns entgegenkamen, voll auf ihn konzentriert haben. Die sind angekommen und haben, die waren nicht böse, die waren nicht aggressiv, aber die sind angekommen und haben mal geguckt, wer bist du überhaupt? Und dann hat er mich gefragt, woran das liegt, weil um mich hat sich überhaupt kein Hund gekümmert. Ich sag, weil du Kontakt aufnimmst zu dem Hund, über deine Körpersprache, über deinen Augenkontakt. Und diese Hunde sind einfach nur interessiert. Und jetzt machen wir mal eins, du beobachtest überhaupt gar nicht mehr die Hunde, sondern wir beide unterhalten uns und kommunizieren untereinander und du ignorierst die Hunde, die uns entgegenkommen. Und siehe da, nicht ein Hund hat danach nochmal Kontakt zu ihm aufgesucht.
Das ist immer das absolut Faszinierende, wenn man weiß, wie man damit umgehen soll, dann klappt es auf einmal und dann sind die Leute wahrscheinlich auch oft echt, haben so ein Aha-Erlebnis, ne, und merken dann, ach guck mal, so geht's ja. Und da glaube ich schon, dass ihm das dann auch sehr geholfen hat. Also eine ganz tolle Arbeit, die du da machst, Michael. Finde ich super. Danke, dass du heute dabei warst und danke für deine Einblicke.
Vielen Dank.
Ja, ich wünsche euch alles Gute und toi, toi, toi.
In unserer heutigen Top 5 Rubrik geht es um die Begegnung mit fremden Hunden. Die Situation haben nicht nur unsere Postboten, sondern auch man selber hat ja oft genau diese Situation. Wie verhält man sich dann am besten? Tipp Nummer 1, wenn ihr einen fremden Hund streicheln wollt, fragt immer erst den Besitzer, ob das auch okay ist. Ich sehe das immer wieder, auch gerade bei Kindern, ja, die dann so ungefragt einfach dahin laufen. Jetzt weiß ich, beim Kuba ist es kein Problem, aber das kann ja auch mal ganz anders ausgehen und deswegen ist eine ganz, ganz wichtige Regel.
Definitiv. Also da, ich habe auch Kinder bei mir auf der Straße, die immer rumspielen, die lieben Carlos, die rennen auf den los und das ist auch alles okay, weil mittlerweile wissen die dürfen es, aber ich habe denen halt gesagt, wo jetzt, seitdem Pablo da ist, bitte nicht mehr so abrupt losrennen, weil der kann mal verteidigen, das ist die Rasse, die sind so Bodyguards. Da müsst ihr einfach aufpassen und das haben die auch sofort akzeptiert. Die sind jetzt super, super vorsichtig, fragen auch und auch alle Kinder so in der Umgebung. Ich sage immer, ihr müsst vorher fragen, wenn ihr nun streichen wollt. Ne? Nur weil ihr jetzt gute Erfahrungen gemacht habt mit den beiden, ist das was anderes, wenn ein fremder Hund kommt, weil da kann immer was passieren. Das wollt ihr nicht. Ja. Dann haben wir den nächsten Tipp. Wenn streicheln, dann nicht direkt auf den Kopf. Das wirkt bedrohlich auf Hunde. Bedenkt, dass ihr viel größer seid. Ja. Auch nicht so da vorne lehnen.
Nein,
und so, ne?
Aber ohne Scheiß, die meisten machen das ja, so. Ne? So, komm mal her und dann so tätscheln auf den Kopf. Das ist scheiße. Ich sag's mal ganz deutlich. Ja. Ne? Und das ist auch nicht schön für einen Hund, dass die Leute das immer denken. Ja? Sondern das ist in der Regel einfach eine schlechte Erfahrung und kann unter Umständen, je nachdem, welchen Hund ich da habe, auch so bedrohlich wirken, dass der Hund dann auch dementsprechend reagiert. Ja, wenn ich den Hund streicheln will, dann näher ich mich langsam, seitlich, an der Brust, an der Schulter. Ist immer besser als auf dem Kopf.
Definitiv.
Wir kommen zum nächsten Hund. Nicht auf einen Hund zurennen. Das könnte natürlich dem Hund Angst machen, gerade wenn es um einen unsicheren Hund geht. Völlige Überforderung, das sollte mir definitiv lassen.
Der nächste Tipp, schau einen fremden Hund nie direkt in die Augen. Er könnte das als Aufforderung zum Kampf missverstehen.
Was man sagen muss, Blickkontakt ist Kommunikation. Blickkontakt und Körpersprache sind die Hauptkommunikationswerkzeuge bei Hunden. Ne? Und je nachdem, wie ich mich dann verhalte oder einen Hund anstarre, kann er reagieren. Ja? In welche Richtung auch immer.
In der Regel sind wir ja auch welche, die sagen, Augenkontakt, Nachfragen ist super wichtig. Aber halt bei
dem Besitzer. Hunden,
genau, ja. Dem Besitzer. Ja.
Und der letzte Tipp für heute, wenn euch ein fremder, freilaufender Hund begegnet, immer Ruhe bewahren. Arme verschränken und eben nicht direkt anschauen. Meistens interessiert sich der Hund dann gar nicht für euch. Postbote und Hund, das ist heute unser Thema. Wir haben ja schon gehört, was Postzusteller im Dienst alles erleben und wie sie vor allen Dingen auch geschult werden für mögliche Hundebegegnungen. Jetzt wollen wir aber gerne wissen, wie oft kommt es überhaupt zu Angriffen durch Hunde? Einer, der uns das ganz genau erklären kann, ist Dieter Schumachers, Pressesprecher der DHL Group im Raum Düsseldorf. Hallo Herr Schumachers, schön, dass Sie heute dabei sind.
Ja, auch ein Hallo aus Düsseldorf.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, Hundebegegnungen an sich sind sicherlich an der Tagesordnung. Wie oft kommt es aber überhaupt dazu, dass ein Hund einen Post- oder Paketboten wirklich attackiert? Kann man das sagen?
Ja, wie Sie selber schon gesagt haben, Hundebegegnungen sind natürlich Alltag für unsere Zustellerinnen und Zusteller. Und die Begegnungen gehen natürlich auch erfreulicherweise in den allermeisten Fällen ganz glimpflich und ganz reibungslos und sehr freundlich aus. Aber leider haben wir eben auch 1.800 Fälle im Jahr zu verzeichnen, in denen Zustellerinnen und Zusteller wirklich von Hunden attackiert werden.
Wow, das ist eine ganze Menge. Sind das denn dann nur so kleinere Sachen oder werden die Mitarbeiter da auch schon teilweise mal ernsthaft verletzt?
Ja, von den 1.800 Fällen sind wirklich 1.000 doch so schwerwiegend, dass sie zu einem Personalausfall führen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen schlicht und einfach krankgeschrieben werden. Aber wenn wir so über diese Zahlen reden, 1.800, ja, es hört sich natürlich heftig an, diese Zahl im ersten Moment. Aber vielleicht sollte man die Zahl doch ein wenig relativieren an der Stelle. Man muss sich natürlich vor Augen führen, dass wir jeden Tag im Schnitt 48 Millionen Briefe, 6,2 Millionen Pakete zustellen. Wenn wir das jetzt mal auf die Jahresbilanz ziehen mit 1.800 genannten Fällen, dann stehen da 14 Milliarden Briefe und 1,6 Milliarden Pakete, die in diesem Zeitraum zugestellt werden. Das relativiert die Zahl auf der einen Seite. Auf der anderen Seite lautet trotzdem unsere klare Botschaft, jeder Hundebiss ist einer zu viel. Und genau deshalb gehen wir an dieses Thema ran.
Wir haben jetzt schon vorhin im Podcast viel über die Schulung und Umgang mit Hunden gesprochen. Was können denn Hundebesitzer tun, damit es gar nicht erst zu einem Vorfall kommt? Gibt es da irgendwelche Tipps für?
Ja, vor allen Dingen gilt natürlich unser Appell überhaupt an die Hundebesitzer, denn sie sind primär in der Verantwortung. Es ist ja so, dass wir diese Seminare anbieten, über die Sie sich ja schon informiert haben und wo Sie die Gespräche auch schon darüber geführt haben. Die bieten wir einerseits an natürlich zur Prävention und auch zur Unfallvermeidung und unseren Mitarbeitern einfach eine Hilfestellung zu geben. Aber die Verantwortung liegt bei den Hundebesitzern. Ja. Und da gibt es schon ein paar klare Ratschläge, beispielsweise den Briefkasten nicht in der Tür, sondern vielleicht am Haus oder vielleicht noch besser an der Grundstücksgrenze zu platzieren. Oder eben, wenn man weiß, dass eine Zustellung von Paketen für den eigenen Hund, damit ja auch für den Hundebesitzer wie für den Zusteller oder die Zustellerin Stress bedeuten, andere Lösungen zu nutzen. Wir bieten die Packstation als Alternative an. Es gibt die Möglichkeit, einen Wunschnachbarn zu benennen oder einen Ablageort zu vereinbaren. All das führt einfach zu mehr Sicherheit in der Zustellung. Und das wäre auch unser Appell an Hundebesitzer, dass wenn sie wissen, Paketzustellung gleich Stress für den Hund, dann einfach vielleicht mit uns gemeinsam auch nach Lösungen und Alternativen zu suchen.
Weitere Lösung wäre übrigens, das biete ich jetzt ja auch mal an der Stelle an, einen Haustermin mit einem Hundetrainer. Ne? Das bieten wir ja auch an, dass man die Situation bei Besuchern oder wenn es eben an der Tür klingelt, auch nochmal anders lösen kann.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Ist es auch schon mal vorgekommen, dass es so gefährlich war beim Hund, dass man gesagt hat, hier bringen wir jetzt keine Pakete oder Post mehr hin?
Ja, zunächst mal lautet auch der Ratschlag, den unsere Zustellerinnen und Zusteller im Seminar selber erfahren. Ist die Zustellung in der einzelnen Situation wirklich einfach zu kritisch, zu gefährlich? Ist ein Hund, der aggressiv wirkt, dann brechen Sie ja die Zustellung ohnehin in der Situation am besten ab. Nur es muss natürlich nach einer Lösung dann gesucht werden. Es gibt die Möglichkeit, die sogenannte Postuniversaldienstleistungsverordnung, wie sie in dem Fall im Amtsdeutsch heißt, bietet die Möglichkeit, ja, da auch zu einer Handhabung zu kommen, gegebenenfalls sogar einen Kunden oder eine Kundin von der Zustellung auszuschließen, wenn die Zustellung nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten sozusagen erfolgen könnte. Aber da ist gar nicht unser Ansatz, ehrlich gesagt. Also das ist ein Ausnahmefall, der erfreulicherweise so gut wie nie wirklich eintritt. Sondern uns geht es natürlich genau darum, genau diese Situation zu vermeiden, sondern den Dialog mit dem Kunden, mit der Kundin zu suchen und da genau diese Alternativen zu finden, die es eben dann möglich machen, dass wir dem Kunden, der Kundin unser Paket oder das für ihn bestimmte Paket liefern können. Auf der anderen Seite das Ganze aber eben völlig gefahrlos für alle Beteiligten ausgeht.
Jeder Beißvorfall ist einer zu viel, das haben Sie gesagt und da bin ich natürlich ganz auf Ihrer Seite. Trotzdem können wir ja festhalten, die meisten Hundebegegnungen mit Zustellern, da gibt es überhaupt keine Probleme, vor allem wenn man sich eben anguckt, wie Sie es ja gesagt haben, eben wie viele Millionen oder Milliarden Briefe und Pakete da jedes Jahr zugestellt werden. Herr Schumachers, vielen, vielen Dank für die Information, war sehr interessant für uns.
Wir danken Ihnen.
Interessantes Thema heute, auch mal spannend, so in den Beruf von so Postzustellern mal reinzublicken. Ich kann mir schon vorstellen, dass das manchmal sehr brisant ist. Und ich finde, bei dieser Anzahl, das haben wir auch heute gehört, an Paketen und an Briefen, die so zugestellt werden, Riesenrespekt, dass das immer so gut funktioniert, muss man ja an der Stelle auch definitiv mal sagen. Ne? Was nimmst du von heute mit?
Also ich nehme erstmal mit, was ich eine besondere Info fand, ist, dass auf den Geräten angezeigt wird, dass da vielleicht ein gefährlicher Hund ist. Ja. So. Und dass es überhaupt so viele Vorfälle gibt, hätte ich nicht gedacht. Also viele im Verhältnis sind es ja wenige, im Verhältnis so viel Zustellung es gibt, aber trotzdem schon viele, finde ich, dass da auch die Besitzer, also da wenig Kontrolle über den Hund haben, beziehungsweise da auch gar nicht so wirklich drauf achten, finde ich schon bemerkenswert, weil ich habe es tatsächlich in meiner direkten Umgebung noch nie so mitbekommen, dass da irgendwas passiert ist.
Ich gehe davon aus, dass alle, die jetzt hier zuhören, weil sie diesen Podcast hören, schon das ganze Thema ernst nehmen insgesamt. Ne? Aber sonst auch nochmal hier der Aufruf, Leute, nehmt das ernst, nicht nur beim Postboten, auch bei Besuchern. Kontrolliert die Situation, übernehmt die Verantwortung für euren Hund.
Und lernt Körpersprache zu lesen.
In unserer heutigen Spielrunde spielen wir wieder ein neues Spiel. Doppelt oder dreifach? Ich bin sehr gespannt. Mario aus der Redaktion hat sich da was einfallen lassen und uns was mitgebracht. Aktuell steht es 47 zu 36, für mich ein sehr deutlicher Vorsprung. So, erstmal hallo Mario.
Hallo.
Was machen wir heute?
Doppelt oder dreifach machen wir, hast du ja schon gesagt.
Dann ist klar.
Das ist sogar mehr als doppelt oder dreifach, es gibt sogar vierfach oder fünffach. Was heißt das? Ich stelle euch gleich Fragen und gebe euch zu jeder Frage eine Zahl vor. Die ist aber viel zu niedrig. Ihr müsst mir sagen, ob man diese Zahl verdoppeln, verdreifachen oder sogar mal 4, 5, 6 und so weiter nehmen muss, um die richtige Antwort zu erhalten.
Spannend.
Verstanden?
Ja. Nein, aber machen wir es trotzdem. Ich kann es mir ungefähr vorstellen.
Okay, wir starten mit der ersten Frage. Wie viele Briefkästen stehen in Deutschland? Die Vorgabe 54.250. Wollt ihr es verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen?
Also ich will es verfünffachen, mindestens.
Vervierfachen.
Jetzt gilt, wer näher dran ist, ne? André sagt verfünffachen, Flo sagt vervierfachen.
Ja, wahrscheinlich verzwölffachen, oder?
Es ist verdoppeln. In Deutschland gibt es 108.500 Briefkästen.
Bei 80, über 80, wie sind wir da? 82 Millionen Einwohnern?
Ja.
Was ist da los? Kann doch nicht sein. Das sind doch hier Fehlinformationen.
Nein, das ist recherchiert.
Okay, das überrascht mich. Aber wenn das recherchiert ist.
Das ist recherchiert. Okay. Und Flo führt?
Ja, okay. Ja,
ist dein Vorsprung schmilzt.
Ja. Stimmt wirklich, 108.
Hast du direkt gegoogelt?
Ja, ich mich, also, ich mir dazu.
Also wir arbeiten, sehr, sehr professionell.
So viele. Ja, auf meiner Straße habe ich schon so viele, glaube ich. Aber gut.
Frage 2. Ich sag nochmal, Flo führt.
Ja, unter Druck kann ich am besten.
Wie viele Pakete werden in der Vorweihnachtszeit täglich verschickt? Die Vorgabe 4 Millionen. Wollt ihr es verzweifachen, verdreifachen oder was wollt ihr?
Jetzt musst du am Anfang.
Ich vervierfache nochmal.
Ne, ich verdreifache, taktisch.
Die richtige Antwort sind 16 Millionen. Vervierfacht ist richtig.
Bam! Mal, das ist aber dein Spiel hier, Flo. Ja?
Ich habe bei Post SV Oberhausen früher gespielt.
Tatsächlich, ja, daran muss ich hängen.
Da waren früher viele Postzusteller tatsächlich. Da waren die aber auch noch Beamte.
Deswegen kennst du dich da so gut aus.
Klar, das ist mein Thema.
Frage 3. Wie viele Postzusteller gibt es in Deutschland? 14.825 wäre die Vorgabe.
Ich verdoppel.
Dann verdreifache ich. Ich würde eigentlich auch verdoppeln, aber verdreifachen wir mal.
Flo ist näher dran. Es gibt mehr Postzusteller als Briefkästen. Verrückt, oder? 118.600.
Krass. Also, aber wie? Also, ich. Okay.
Ich glaube, was hier stand, nämlich, ist, wie viel diese gelben Briefkästen. Darum geht's. Nicht Briefkästen von
Ja, und Leute, das muss man mir auch sagen.
Habe ich jetzt auch erst verstanden.
Da hätte ich natürlich sofort.
Das ist doch vollkommen klar, dass es um gelbe Briefkästen geht. Oder meinst du, wie viele Hausbriefkästen?
Hast du das gedacht? Jetzt mal ganz ehrlich.
Ich habe es
auch danke. Jetzt verstanden. Nee, danke, mach mal weiter. Komm, ist ja kein
Problem. Ja, steht 3-0.
Wir bleiben hier so wieder. Okay, ich muss eigentlich immer 20 Millionen Briefkästen geben.
Was kostet ein Maxi-Brief in Deutschland? Jetzt wollt ihr wissen, was ist ein Maxi-Brief? Das sind 190 DIN A4 Seiten. Vorgabe sind 55 Cent.
Verfünffachen.
Vervierfachen.
Verfünffachen.
Oh, das gibt's doch gar nicht, ey.
2,75 Euro.
Gewalt Spiel. Immer
ja, habe ich aber hier eine richtige Packung kassiert heute, ey.
Das ist 4-0 für Flo. Er ist nicht mehr einholbar. Wollen wir die letzte Frage trotzdem noch haben?
Nehmen wir mit, komm.
Ja, wie viele Briefe befördert die Deutsche Post durchschnittlich an einem normalen Werktag? Die Vorgabe 19,6 Millionen.
Ich sag verdreifachen.
Fünffachen.
Ah, Ehrenpunkt.
Ja, danke.
Verdreifachen, oh, 59 Millionen.
Ja.
Herzlichen Glückwunsch. Aber ja, Flo hat einen Punkt gut gemacht.
Ja, Glückwunsch, yeah. Ich freue mich für dich.
Dankeschön.
Wird auch Zeit, du musst auch was tun.
Ich hatte eine kurze Sommerpause.
47:37. Und damit sind wir am Ende mit der heutigen Welpentrainer-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet vor allen Dingen auch was mitnehmen. Weiter geht's in 14 Tagen, wie immer, mit neuen Gästen, mit einem neuen Thema und wie immer auch mit Flo, Carlos, Pablo und Kuba.
Tschüss.
Tschüss.